Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Es ist dieser 13. Oktober, der auch in die Geschichte eingehen wird. Über 2 Jahre nach dem Angriff der Hamas auf Israel sind also die letzten lebenden Geiseln an ihre Familien übergeben worden. Ein neuer Einschnitt in die Geschichte des Nahen Ostens, ein Einschnitt für Israel, natürlich aber auch für die Palästinenser. Und wir wollen darüber reden, ausführlich, mit der israelischen Autorin Lizzie Doron, die ins Studio kommt, die in den letzten 2 Jahren ganz besonders gebankt hat, auch darüber geschrieben hat. Ich bin gespannt, wie sie diesen Tag erlebt hat, hier von Berlin aus, wo sie zu großen Teilen wohnt. Außerdem sind wir verabredet mit Michael Barenboim, dem Sohn von Daniel Barenboim, dem Musiker, dem Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra. Auch mit ihm wollen wir reden, ein Mann, der ja immer sich auch für die palästinensische Sache sehr stark eingesetzt hat, wie er diesen Tag empfindet. Und natürlich sind wir auch verabredet, das gehört sich einfach so, am Abend der Verleihung des Deutschen Buchpreises mit der Buchpreisträgerin Dorothee Elmiger, eine Schweizer Autorin, die ein ganz bemerkenswertes Buch geschrieben hat. Auch mit ihr wollen wir einiges besprechen, unter anderem über das Schreiben in New York City, wo sie schon seit einigen Jahren lebt. 2 Jahre nach dem Hamas-Massaker, jetzt also vielleicht ein Tag der Hoffnung, der Tag der Befreiung der Geiseln, der 20 Geiseln, die lebend zurückkommen konnten nach Israel. Heute wurde das natürlich auf der ganzen Welt gefeiert, aber auch viele Fragen gestellt, wie es jetzt weitergeht im Nahen Osten, welche Zukunft diese Region hat nach diesem 13. Oktober. Wollen wir darüber reden mit einer Frau, die sich selber immer wieder auch für den Frieden engagiert hat von israelischer Seite aus, die zwischen Tel Aviv und Berlin pendelt, die an beiden Orten lebt, die immer wieder darüber geschrieben hat, auch in ihrem aktuellen Buch, die Schriftstellerin Lizzie Doron, die jetzt hier bei uns ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Danke, dass Sie hier sind. Thanks for you being here. We actually switch into English. Ich wollte Sie zunächst fragen, wir wissen, der 7. Oktober ist ein schlimmer Tag in der Geschichte Israels gewesen. Jetzt haben wir den 13. Oktober, 2 Jahre später. Was kommt jetzt? Also was kommt für die israelische Gesellschaft, für die palästinensische Gesellschaft? Ist das jetzt eine Art Neuanfang oder braucht es erstmal noch eine lange Zeit, bis überhaupt erst einmal das aufgearbeitet werden kann, was da passiert ist in den letzten 2 Jahren?
I think that today I just can share with you my feelings. It was the first day that I smiled, that I cried, but I was happy. This was a day which gave me a lot of hope. But at the same time, I was focusing just on our story, on the story that our people came back home from Hamas tunnels. And it's very hard to say how it will influence the next day and what really will happen. I don't think that I am rational for the moment. I'm very emotional today.
Ein sehr emotionaler Tag für Sie, sagt Lizzie Doron. Natürlich ein Tag der Hoffnung. Sie hat geweint, sie war aber auch gleichzeitig auch glücklich zu sehen, wie unsere Leute, so hat sie es gesagt, aus den Hamas-Tunneln befreit worden sind, nach Israel zurückgekommen sind. Aber es ist unklar, was da kommt. Das heißt, erstmal ist es nur dieser Moment, wo man eben so emotional ist, wie Sie es beschreiben, und noch wenig vielleicht klar fassen kann, wie es weitergeht. Es war ja zu erwarten, dass irgendwann dieser Tag kommen musste, damit dieser Krieg ein Ende finden kann. Haben Sie das Gefühl, Israels Gesellschaft ist vorbereitet auf die Zeit danach?
Israels Gesellschaft ist jetzt very chaotic. I think that we lost the way. We are very confused. And I don't think that we have a leader that shows us the way. There is something that every day you woke up to another story, to another surprise, to say something which is really very hurting, that I don't have a clue what that means, Israeli Gesellschaft. Yeah, because we are not united. So many divided groups, communities, people with different vision. So I don't feel like being able to give an answer to a question which put all the Israelis in the same basket.
Also Lise Doron sagt auch, es ist eben eine sehr vielfältige Gesellschaft, die israelische Gesellschaft, mit vielen verschiedenen Gruppen, die oft auch wenig miteinander zu tun haben. Sie kann eigentlich gar nicht für die israelische Gesellschaft als Ganzes sprechen. Sie hat es ja auch als durcheinander, als chaotisch beschrieben, was die Situation auch gerade angeht. Es gibt auch kaum eine politische Führung, auf die man sich wirklich verlassen könnte, sagt sie. Jeden Tag gibt es Überraschungen. Aber auf wen kann man denn jetzt hoffen? Auf welche Kräfte innerhalb der israelischen Gesellschaft, die dieses Land wieder nach vorne bringen, die es vielleicht aus diesem Trauma Stück für Stück befreien, auch aus dem Trauma vielleicht der internationalen Isolation als Reaktion auf das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Also wie kommt man da wieder raus?
I don't think that now we have an answer, but I can of course answer from my personal point of view, because I still has to collect all the debris of the disaster that happened on 7 October. If I will share with you my personal story, so I have a broken family now. Many of my friends left Israel. My daughter and my grandchildren and her family moved to Washington. My son decided to stay for good in Berlin. And me and my husband are just traveling from Tel Aviv to Berlin, from Berlin to Washington. So we became, in a way, people that are running after the debris of the family. What was interesting that today we talk a lot with friends all over because of the excitement of this special day. And the question was, shall we come back to Israel? Shall we leave Israel? Everybody was just asking questions. Nobody could deliver any answer.
Also es gibt so viele offene Fragen, auch an so einem Tag, sagt Lise Doron. Sie hat mit vielen Freunden auch gesprochen, überall, die verstreut sind, die sich fragen, sollte man nach Israel zurückkommen? Es gibt aber eigentlich nur Fragen und kaum Antworten, also eher so sehr suchende Bewegungen. Sie erzählt auch über ihre eigene Familie, die nach dem 7. Oktober 2023 auch verstreut worden ist. Ihre Tochter hat gemeinsam mit ihrem Mann und den Enkelkindern Israel verlassen Richtung Washington DC. Ihr Sohn ist jetzt ganz in Berlin. Sie und ihr Mann pendeln jetzt also zwischen Tel Aviv, Berlin und DC. Und viele fragen sich, wie es weitergeht, ob man zurückkommen soll, was mit dieser israelischen Gesellschaft wirklich wird. Also vieles auch letztlich offen. Und wenn Sie zu den Nachbarn schauen, zu den Palästinensern, zu den Palästinenserinnen, auch mit deren Schicksal haben Sie sich ja immer wieder beschäftigt, auch in Ihren Büchern. Sie haben sogar palästinensische Terroristen getroffen. Auch da ist die Gesellschaft ja verheert, gerade im Gazastreifen. Wir wissen, in welchem Zustand sich dieser Ort befindet, mit vielen, vielen Opfern, vielen Toten, vielen zerstörten Familien. Was ist von diesem Ort eigentlich zu erhoffen, zu erwarten nach diesen Verheerungen?
Even your question is so hurting, and I feel so hopeless in a way, because I feel that even my relationship with my best Palestinian friends is for the moment very tense, because we don't really know what to say to each other, how to share our pain, our anger, our frustration. I think that we still have this, I believe that it's a kind of a guilt feeling from both sides. My friends that are peace activists from Palestinian side are ashamed from what Hamas had done in the massacre. And I still feel that I have to make a soul searching with the behavior of our prime minister and our soldiers in Gaza Strip. So we are still need a time for healing. I think that it's just a promo to the healing process, to the shock, to the fear, to the rage, to all those emotional elements that took place instead of those rational elements or parts in our life.
Vielleicht beginnt an so einem Tag, sagt Lise Doron, tatsächlich so eine Vorgeschichte der Heilung, die natürlich noch sehr lange dauern wird angesichts des Schmerzes, der Frustration, der Wut. Sie sagt doch, dass es schmerzlich darüber nachzudenken, so mit so einer Frage auch konfrontiert zu sein, welche Perspektive die palästinensische Seite eigentlich hat. Sie hat viel mit palästinensischen Freunden, die dort für den Frieden aktiv waren, gesprochen, die sich für die Hamas schämen, die sich von der Hamas distanziert haben. Sie hat mit israelischen Friedensaktivisten, Aktivistinnen gesprochen aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Wenn, dann kann vielleicht diese Zukunft jetzt so langsam begonnen haben. Aber wenn, sagt Lise Doron, dann ist das eigentlich nur so ein allererstes Kapitel, ein sehr vorsichtiges Kapitel now.
I was looking today to do something because I'm a very neurotic and active person and I couldn't just watch TV and listen. And the only thing that I saw that I can do and probably will be on one hand symbolic, but I didn't think about the symbolic side. I wanted to buy Dyson and to clean the house. And I think that just now, while we are talking about the situation, I think that I really want to start something new. But in order to start something new, I have to collect all the dust, all the garbage from the past. And maybe Dyson, in a way, symbolizes something that will bring me a new environment or something that will help me to make one step forward. But I'm stuck in the dust from 7th of October. I'm still thinking in my own pain. And today, I feel that a small door just was opened, that I have a wider look. But probably we need to talk in a month or two and to see if this day really made the change. Mm-hmm. And the change will be in our hands, not in politicians or leaders. Civil society in both sides should be the power for making a change.
Also da ist ein Anfang gemacht worden. Das ist wirklich allerhöchstens ein Anfang. Und wenn überhaupt, sagt Lise Doron, dann liegt die Hoffnung natürlich in der Zivilgesellschaft auf beiden Seiten, die eine Veränderung bewirken kann. Und sie hat es so beschrieben, dass sie sich als neurotisch beschreibt. Sie hatte darüber nachgedacht, heute einen Staubsauger zu kaufen tatsächlich, um ihre Wohnung zu säubern, symbolisch auch zu säubern, um tatsächlich, wie sie beschrieben hat, auch symbolisch den Staub dieses 7. Oktober 23 loszuwerden, den Schmutz, all das, was sie eben belastet. Nun ist natürlich die Frage, Sie haben immer wieder geschrieben auch über den 7. Oktober und die Folgen. Wir spielen Alltag, heißt das Buch, das vor ein paar Monaten erschienen ist. Sie haben versucht, da immer wieder beide Seiten zu sehen. Wie gesagt, Sie haben sogar mit palästinensischen Attentätern gesprochen. Sie haben Kontakte in die palästinensische Seite. Was werden Sie persönlich in den nächsten Tagen, du jetzt mal jenseits mit dem Staubsauger in Ihrer Wohnung, was haben Sie vor, in den nächsten Tagen zu tun?
First, I'm going back to Israel. We're talking in Berlin, so I'll go back to Israel. I don't have plans, but I know that I'll continue fight for peace. I will continue fight against war, and I will try to fight not just with my Israeli friends, but also with my Palestinian friends, because we are there together. We were in the past, we are in the present, and will stay for the future. So if you ask me about the future, the only thing I can tell you that I will put all my energy to fight for an option of equality, of freedom of speech, of democracy, of anti-racism, all those human values. And I believe that, as I did it in the past and in a way failed to reach to an optimistic point, I'll continue to do this with my Israeli and Palestinian friends, just because I don't have any other idea and I don't see any leader that is really reliable that can lead us. So we, the people, should be the leaders of ourselves.
Sie kann gar nicht anders, als weiter für den Frieden zu kämpfen, gemeinsam mit ihren palästinensischen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, das, was sie schon immer getan hat. Sie sagt, beide Seiten seien da drin in diesem Projekt bis heute. Das bleibt auch so. Sie will weiter für Gleichheit, für Demokratie, für Meinungsfreiheit kämpfen. Und ganz sicher ist, dass es eben aus der Zivilgesellschaft, von den Bürgerinnen, von den Menschen kommen muss. An der politischen Führung hat sie große Zweifel. Da sieht sie kaum Hoffnung, dass sie irgendjemand dort in eine bessere Lage bringen kann. Das klingt natürlich erst einmal sehr gut und sehr hoffnungsvoll. Und man würde gerne diese Hoffnung mitnehmen und sagen, wunderbar, gleich ab morgen geht's los und es kommt zur Versöhnung, es kommt zum Neuaufbau, es kommt zum Frieden, es kommt zum gemeinsamen Leben auch an diesem kleinen Ort, letztlich da im Mittleren Osten, im Nahen Osten, wie man ja in Deutschland auch sagt. Aber das ist ja schon ein Konflikt, der seit Jahrzehnten herrscht und der so viele Opfer gefordert hat. Was bringt ausgerechnet jetzt Ihnen Hoffnung? Also warum gerade jetzt? Also man hätte Ähnliches ja schon sagen können nach diversen Intifadas, nach der Gaza-Besetzung, nach vielem anderen aus den Jahrzehnten der Geschichte. Warum gerade jetzt diese Hoffnung? Weil Sie einfach als Person gar nicht anders können, als zu hoffen?
Don't destroy my Hoffnung. But I'll give you an answer. I think that after 2 years, I felt today the feeling of happiness and hope. And those are my tools. I don't have other tools. And I think also that just to share with you, because I build this Hoffnung not just with myself. I look at my people in Tel Aviv, in other places in Israel, that went out in the last 2 years to fight for having the kidnapped back, and they succeed. So I still believe that in Israel I can find friends to share with me the dream and to be active. The second thing that happened, that I know that few of my Palestinian friends are still struggling to find a way to promote their dreams. And I just sent a message to one of my friends who is the leader of Combatant for Peace, Suleiman Khatib. And in the last 2 years, it was very complicated to exchange messages. And I wrote him, listen, Suleiman, I heard that you are in Berlin and I'm here as well. And he immediately answered, we shall meet soon. So I think that something at the day that we could see the light that gave us an energy we had before, but in the last 2 years, it was very shallow.
Also Lise Doron bleibt bei ihrer Hoffnung. Zum Beispiel schildert sie ihren Kontakt mit einem palästinensischen Freund, der auch für den Frieden sich einsetzt. Dem ist natürlich schwer gefallen, ist gerade in letzter Zeit da auch seinen Idealen folgen zu können. Der Dialog war sehr schwer, beschreibt sie, gerade in diesen letzten 2 Jahren. Aber jetzt hat sie ihn kontaktiert. Sie hat gehört, er sei in Berlin, in Deutschland und dass man doch jetzt ins Gespräch wiederkommen solle. Und er schrieb gleich zurück, ja, wir treffen uns. Und das ist ein Zeichen der Hoffnung für Lise Doron überhaupt. Das ist Glück und Hoffnung. Das sind die beiden Begriffe, an die sie gerade wirklich sehr stark glaubt. Und auch wenn sie an, wie sie sagt, ihre Leute, also an Israelis, denkt, die 2 Jahre lang ohne Unterlass auf die Straße gegangen sind, um sich für die Geiseln einzusetzen. All das sind Hoffnungszeichen für sie, auch für die Zukunft. Dann hoffen wir das Beste, dass dieser 13. Oktober vielleicht der Anfang für was Neues, was Besseres ist, Lise Doron. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Danke für das Gespräch. Dankeschön.
Danke for the opportunity to share and to talk. Thank you.
Lise Doron, die Deutsch versteht, aber lieber auf Englisch spricht. Viele offene Fragen, also stellen wir weitere. An Michael Barenboim, Violinist, Konzertmeister des West Eastern Divan Orchestra, wo israelische mit palästinensischen Musikern zusammenspielen. Gegründet von seinem Vater, Daniel Barenboim. Ein Mann, dieser Michael Barenboim, der sich immer dezidiert auch für die palästinensische Sache eingesetzt hat. Er war unter anderem Initiator der großen Pro-Gaza-Demo vor einigen Tagen in Berlin, All Eyes on Gaza, mit zehntausenden Teilnehmern. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nun ist das ja ein besonderer Tag. Wir schauen in den Nahen Osten, in den Mittleren Osten und sehen erst einmal Zeichen des Friedens. Was sehen Sie?
Wir sehen nicht wirklich Zeichen des Friedens. Wir sehen, dass zu Unrecht Inhaftierte befreit wurden. Wir sehen sozusagen die israelischen Geiseln sowie die palästinensischen Geiseln auch, die in israelischen Gefängnissen auch zu Unrecht inhaftiert wurden, dass die freigelassen werden. Es sind noch viele tausende palästinensische Geiseln in israelischer Haft, ohne Anklage, also ohne rechtsstaatliches Prozedere. Also die werden da einfach festgehalten. Das heißt, wir kommen auch dann ganz schnell zum Thema, das Thema Rechenschaft. Also das Thema, dass man Täter für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen müsste, damit es hier eine vernünftige Aufarbeitung gibt. 2 Jahre Völkermord in Gaza, so ein völlig verwüstetes Gebiet. Wir sehen Hunderttausende von Menschen, natürlich, die sich gefreut haben, zu Recht gefreut haben, dass die Bomben nicht mehr fliegen über ihre Köpfe und auf ihre Köpfe. Dann sozusagen die beschwerliche Reise zurück in den Norden Gazas antreten, um dann zu entdecken, dass einfach alles zerstört ist. Ihre Häuser stehen nicht mehr. Also es steht absolut gar nichts mehr. Es ist nicht sozusagen nur mit der Befreiung von zu Unrecht Inhaftierten, es ist nicht getan. Und wir haben auch noch das Thema, dass die illegale Besatzung und die illegale Blockade Gazas, die bleiben ja bestehen auf absehbare Zeit. Das heißt, es gibt gar keine Perspektive für die Palästinenser in Gaza, in Gerechtigkeit und in Freiheit zu leben. Also das heißt, wir sind hier nicht viel weiter als vorgestern, außer dass eben dieser eine Schritt getan wurde, der natürlich sehr wichtig ist.
Ich höre aus Ihren Worten jetzt erst einmal nicht allzu viel Blick auf die israelische Gesellschaft, die ja auch traumatisiert ist durch den 7. Oktober 2023, durch die Folgen. Auch natürlich die Angehörigen der Geiseln, die lange bangen mussten. Jetzt ist ja auch ein Kriegsgrund entfallen für Netanyahu, nämlich die Befreiung der Geiseln, zumindest der Lebenden, die kommen jetzt zurück. Das wäre doch erst einmal ein Zeichen. Dann hört man ja auch, dass es womöglich eine internationale Sicherungstruppe geben könnte. Friedenstruppe ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall auch mit Beteiligung arabischer Staaten. Die Hamas scheint stark geschwächt zu sein. Also irgendwo muss es ja begonnen werden. Sie sagen, zur Rechenschaft ziehen, das sollte alles noch folgen. Aber der erste Schritt wäre doch mit dem heutigen Tag getan.
Das ist ja nicht etwas, was man einfach so irgendwo verschiebt. Ich meine, es ist ja auch so, dass der Internationale Gerichtshof noch zum Thema Gaza-Völkermord ein Urteil fällen muss. Also, dass der Premierminister von Israel und der ehemalige Verteidigungsminister von Israel vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht werden. Also, diese Themen sind alle noch da. Wir können jetzt nicht das gleichsetzen. Natürlich ist die israelische Gesellschaft schwer traumatisiert vom 7. Oktober und von der Geiselnahme. Das ist, steht gar nicht zur Debatte. Es steht auch nicht in Frage. Aber Sie können das nicht vergleichen mit Dekaden von illegaler militärischer Besatzung und 2 Jahren Völkermord. Das ist einfach etwas, was man nicht gleichsetzen kann. Das muss man auch im Zusammenhang sehen mit einer gewissen historischen Entwicklung, die eben eine Realität der Entrechtung und der Unterdrückung von Palästinensern ist, über Dekaden hinweg, also das ist jetzt ein Dreivierteljahrhundert. Von daher muss man, wenn man den Frieden so sehr will, dann muss man dafür sorgen, dass Palästinensern zu ihrem Recht kommen, zu ihren Menschenrechten kommen. Sonst wird das nicht funktionieren.
Aber wie groß ist die Gefahr, dass man zum Beispiel auch übersieht, was die Hamas, eine nicht legitimierte Terrororganisation, die seit Jahren den Gazastreifen unter Kontrolle hält, politisch, jenseits dessen, was von der israelischen Armee ausgeht, wo ist der Blick auf die Perspektiven der Palästinenser?
Die Palästinenser haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Das ist ja festgelegt und das sagen ja auch alle.
Also auch eine Befreiung von der Hamas, auch eine Befreiung.
Die Selbstbestimmung bedeutet, dass die Palästinenser entscheiden, wer in Gaza regiert. Nur die
Palästinenser. Das konnten sie bisher nicht in den letzten Jahren.
Entschuldigung, sie leben ja unter Besatzung. Sie haben eben nicht ihr Recht auf Selbstbestimmung verwirklicht gesehen. Es ist jetzt auch in den Plänen, die ja noch konkretisiert werden sollen, aber in den Plänen, die, wie Sie auch erwähnt haben, auch zu sehen, dass da überhaupt nichts von palästinensischer Selbstbestimmung drinsteht. Ganz im Gegenteil, wie Sie auch gerade erwähnt haben, eine internationale Schutztruppe, also das ist im Grunde eine andere Besatzung, eine neue Besatzung, wieder Fremdherrschaft, wieder keine Selbstbestimmung. Es ist so wird das nichts. Es heißt ja nicht, verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich hat die Hamas Kriegsverbrechen begangen am 7. Oktober und die Geiselnahme und die 2 Jahre. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber der Punkt ist, dass die Frage Palästinas ist eine Frage von Menschenrechten. Und wenn man den Palästinensern ihre Menschenrechte mit jedem Tag aufs Neue immer wieder verwehrt, wird es einfach immer so weitergehen.
Nun gibt es natürlich viele geopolitische Fragen, friedenspolitische Fragen, völkerrechtliche Fragen, die an den Nahen Osten gestellt werden. Aber wenn es darum geht, dass man menschlich wieder zueinander findet, ich glaube, das dürfte sehr schwierig werden. Das, was da passiert ist in den letzten beiden Jahren, dürfte ein Zusammenleben von Jüdinnen und Juden und Palästinensern vermutlich erschweren, vielleicht über Jahre hinweg. Es geht jetzt darum, das aufzuarbeiten, wieder Brücken zu bauen, einen gemeinschaftlichen Sinn zu stiften, wenn man so will, dort auch in der Region. Man muss ja irgendwie zusammenleben. Welche Perspektiven sehen Sie da? Welche Möglichkeiten gibt es da im Moment, nach dem, was in den letzten beiden Jahren passiert ist, für beide Seiten tatsächlich?
Ich glaube, wenn man den Maßstab der Menschenrechte setzt und den Maßstab auch des Völkerrechts setzt, dann kommt man schon sehr viel weiter, als man jetzt gekommen ist.
Ja, aber das sind doch Perspektiven oft für viele Menschen von außen. Das ist für viele abstrakt. Vor Ort sind sie betroffen.
Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Dass Menschen das Recht haben, sich von A nach B zu bewegen. Das nehmen wir als völlig selbstverständlich wahr. Für Palästinenser ist das nicht selbstverständlich. Sie dürfen sich nicht frei bewegen. Wenn Sie sich die Westbank angucken, vor allen Dingen, dann erkennen Sie ja, dass Sie für jede Bewegung müssen Sie durch einen Kontrollpunkt, der manchmal offen ist, der manchmal geschlossen ist, wo es manchmal doch geht, wo es manchmal nicht geht, wo Sie festgehalten werden und so weiter und so fort oder wo einfach manchmal der Zutritt verwehrt wird. Also solche Themen, es ist ja ganz konkret, sowas ist ja nicht abstrakt.
Ich wollte mich wirklich auf die letzten beiden Jahre beziehen. Also was natürlich den Nahostkonflikt schon seit Jahrzehnten prägt, das ist ja bekannt und hart noch der Aufarbeitung und auch einer Zukunftsperspektive. Aber jetzt geht es ja um die letzten beiden Jahre, die ja nochmal ein extremer Einschnitt waren für beide Seiten auch. Und es geht natürlich auch um die Frage, welche Rolle die Kultur spielen kann. Sie haben sich ja immer wieder auch dafür eingesetzt, auch sehr kritisch umzugehen mit Künstlerinnen und Künstlern, die aus Israel stammen. Sie haben sogar zu Boykott aufgerufen. Wie würden Sie jetzt weiter damit umgehen?
Kultur hat eine Riesenrolle. Ich glaube, ich als Musiker kann jetzt auch rein als über Musik gesprochen. Wir wissen, es gibt selbst unter Völkermord in Gaza gibt es Musik. Ich habe Videos und Sachen gehört. Es gibt Musik, es gibt Kunst, es gibt den Willen von Menschen, sich kreativ auszudrücken. Und ich glaube, das ist das zutiefst Menschlichste, was es gibt. Und das ist wichtig, dass dadurch kommt uns natürlich irgendwo eine wichtige Rolle zu.
Aber es geht ja nicht nur um den Ausdruck des Leids, selbstverständlich darum geht es auch. Es geht doch auch um so etwas wie Brückenbau und Versöhnung. Ich habe das bisher noch wenig gehört aus Ihren Worten, wo tatsächlich da eine, also irgendwie muss man ja eine gemeinsame Zukunft aufbauen.
Ja.
Ich höre jetzt wenig von Ihnen, was sozusagen auch vielleicht einen Blick auf die israelische Gesellschaft wirft, auf die reiche Musik- und Kulturszene, die es da ja nun mal gibt, auch unabhängig von diesem schrecklichen Krieg, welche Brücken, welche Verbindungen man da bauen kann. Es braucht doch eine Perspektive.
Ja, ich verstehe Sie, es gibt in so einer Gesellschaft ja verschiedene Leute, ja, es gibt verschiedene Menschen, es gibt Menschen, die bereit sind, für die Menschenrechte auch was zu tun und auch gewisse Opfer zu bringen. Das gibt's ja. Das sind ja Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und mit denen man gut auch diese Themen angehen kann. Also ich glaube schon, ich sehe jetzt nicht, dass das jetzt nicht eine Zukunftsperspektive ist, aber es muss schon klar sein, dass wir hier darüber reden, dass wir keine Kompromisse bei Menschenrechten machen. Wenn wir Versöhnung haben wollen, wollen wir ja das auf Basis von Menschenrechten. Es gibt ja Menschen in Israel, die das auch wollen.
Die Frage rührt daher, dass ich den Eindruck gewinne, dass Sie da nicht allzu stark auf die israelische Gesellschaft schauen, die ja nun nicht kollektiv diesen Krieg geführt hat, sondern
aber
eben auch mit
denn,
sich ringt.
Was meinen Sie denn, was meinen Sie denn damit konkret mit israelischer Gesellschaft? Also ich habe ja gesagt, ich finde, man müsste mitschuldige Institutionen boykottieren. Das ist völlig selbstverständlich.
Welche wäre
also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel die eine oder andere Universität, die auf besetztem Gebiet teilweise steht. Das ist doch völlig selbstverständlich, dass ich das sage. Sie wollen wissen, ob es nicht auch...
Ich höre wenig Hoffnung aus Ihren Worten Richtung israelischer Gesellschaft, Richtung Israel.
Ich habe doch gesagt, es gibt Menschen in Israel, die sind bereit, für die Menschenrechte einzustehen. Und mit denen kann man das ja alles gut machen. Ich
finde, aber ist das eine Minderheit für Sie oder was ist Ihr Eindruck?
Also es ist laut Umfragen eine Minderheit, aber es heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Man muss die Partner finden, die man finden kann. Ich glaube, das gehört zu einem gewissen Pragmatismus auch dazu. Aber man darf bei manchen Sachen darf man einfach keine Kompromisse machen. Das tut mir leid. Also bei Menschenrechten gibt es keine Kompromisse.
Sagt Michael Barenboim, der Musiker, er ist Professor für Ensemblespiel und Violine an der Barenboim Saïd Akademie und Konzertmeister beim West Eastern Divan Orchestra. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Barenboim.
Dankeschön. Schönen Abend.
Danke ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Charlie Chaplin war wohl einer der ersten großen Komiker des Kinos. Mit Filmen wie Der große Diktator und Rampenlicht wurde er berühmt. Nun soll das Drehbuch zu Chaplins unvollendetem letzten Film veröffentlicht werden. Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, wurde es aus Entwürfen, Storyboards und Skizzen zusammengestellt, an denen er vor seinem Tod im Jahr 1977 gearbeitet hatte. Der Film mit dem Titel The Freak ist demnach eine Fantasiegeschichte über einen Vogel mit menschlichem Körper. Die überirdische weibliche Kreatur sollte die Kraft haben, Krankheiten zu heilen und Frieden in die Welt zu bringen. Laut dem Guardian sind die erhaltenen Arbeitsunterlagen umfangreicher als zu jedem anderen von Chaplins Werken und zeigen, dass er kurz davor stand, den Film zu drehen. Kate Bush nutzt ihren weltweiten Hit Running Up That Hill, um Geld für Kinder in Kriegsgebieten zu sammeln. Die britische Singer-Songwriterin hat 52 bildende Künstler eingeladen, sich mit ihrer Liedtextzeile »If I only could, I would make a deal with God« zu Deutsch »Wenn ich nur könnte, würde ich einen Deal mit Gott machen« aus ihrem Hit von 1985 auseinanderzusetzen. Zu den beteiligten Künstlern zählen Maggie Hambling und Peter Doig. Alle Werke werden vom 28. Oktober bis zum 13. November in einer Online-Auktion mit einem Startgebot von 100 Pfund versteigert. Das Geld geht an die Wohltätigkeitsorganisation War Child, die Kinder in Kriegsgebieten schützt und ausbildet und sich für ihre Rechte einsetzt. Mit ihrer Aktion tritt Bush in die Fußstapfen von David Bowie. Er half 1994 bei der Kuratierung einer Benefizausstellung für War Child, bei der sich Künstler von einer Textzeile aus seinem Song Rebel Rebel inspirieren lassen sollten.
Renate Steininger mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Montagabend, kurz vor Beginn der Frankfurter Buchmesse, wie immer, der Deutsche Buchpreis wird verliehen, einer der wichtigsten überhaupt. Und er ging heute an eine Autorin mit einem ganz bemerkenswerten, ganz besonderen Buch.
Den Deutschen Buchpreis 2025 für den Roman des Jahres verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Dorothee Elminger für Die Holländerinnen.
Die Holländerinnen, die Geschichte von zwei niederländischen Touristinnen, die im Regenwald Südamerikas umgekommen sind. Eine echte Geschichte, die noch viele Fragen aufwirft, vieles ist ungeklärt. Die greift sie auf und beschreibt sie auf ihre ganz eigene Weise. Dorothee Elminger, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich gratuliere natürlich aufs Herzlichste.
Vielen Dank, Dankeschön.
Das dürfte ja auch ein echtes Fest sein, ne? Wenn man bedenkt, dass Sie mehrfach neu angefangen haben mit dem Buch und es sogar mal verwerfen wollten.
Ja, das ist schon seltsam. Man sitzt da so wirklich jahrelang ja allein am Schreibtisch und zweifelt an allem und verwirft immer wieder die Texte, an denen man arbeitet, die Versuche. Und das ist wirklich, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt jemand dann mal liest. Und natürlich an so einen Abend wie den heute denkt man überhaupt gar nicht. Das ist auch gut so, glaube ich.
Was hat Sie denn angetrieben, diese Geschichte dennoch zu erzählen?
Ich glaube, alle meine Texte sind im Grunde Versuche, das, was uns umgibt, unsere Gegenwart, die Welt, so die Dinge, die Menschen, die Gespräche, die Ereignisse irgendwie zu verstehen, zu durchdringen, zu dokumentieren und irgendwie eine Sprache dafür zu finden, um auch nur einen kleinen Teil davon festzuhalten. Und das nimmt immer wieder andere Formen an. Man sucht immer wieder nach einem neuen Zugang, nach einem neuen Tor sozusagen oder ein Fensterchen. Und in diesem Fall war das dann so, dass irgendwann diese Schriftstellerin da war, die zu Beginn an dieses Pult tritt im Vortragssaal und eine Vorlesung beginnen soll. Und damit hat dann für mich der Text auch begonnen.
Das war dann der Zugang, der richtige Zugang für Sie. Ich meine, Sie hätten ja auch, ich sag mal so, die Geschichte vom Verschwinden von zwei niederländischen Touristinnen, eine echte Geschichte, die im Regenwald unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen sind. Das hätte man natürlich auch als Thriller erzählen können über das Verschwinden, die Angst vor dem Tod. Aber Sie haben sich eben für diesen, wenn man so will, erst einmal Umweg entschieden. Also diese Poetikvorlesung, eine Autorin, die von einer Theatergruppe erzählt, die sich wiederum auf die Spuren dieser Geschichte begibt. Warum dieser Weg?
Ich glaube, das Schreiben, das braucht immer auch Umwege. Ich glaube, auf direktem Weg gelangt man selten dorthin, wo es interessant ist. Also das merke ich auch immer wieder, dass ich mich hinsetze und irgendeinen großartigen Plan habe und merke, das geht so nicht, sondern es muss über die Umwege gehen, über das erstmal nicht verstehen. Und es ist auch gar nicht so, dass für mich die Geschichte von diesen zwei Holländerinnen so zentral ist, sondern was ja in dem Text passiert, ist, da ist eine Theatergruppe, die befinden sich in einem Wald, den sie nicht verstehen, den sie auch unheimlich finden, und die erzählen sich gegenseitig Geschichten. Und diese Geschichten, eigentlich Binnenerzählungen, da gibt es eine ganze Reihe davon, das sind Anekdoten, Erinnerungen, Gedanken, und für mich dreht sich der Text im Wesentlichen auch um diese Erzählungen.
Das Erzählen untereinander in dieser Gruppe, was ist das für eine Dynamik in dieser Gruppe?
Ja, die sind alle da gelandet. Das sind Leute aus dem Theater und manche, die eigentlich auch gar nichts mit dem Theater zu tun haben. Laien, die eingeladen wurden von einem renommierten Theatermacher, dorthin zu reisen, um mit ihm zusammen eben ein Stück zu erarbeiten, zu recherchieren, gemeinsam nachzudenken über diesen Stoff. Und manche sind da dabei, weil das ihr Job ist, ja, ein Kameramann, ein Tontechniker, eine Kostümbildnerin. Die Schriftstellerin selbst ist dabei, weil sie gerade ein eigenes Vorhaben, wie sie sagt, an die Wand gefahren hat und dann die Einladung erhalten hat, eben zu protokollieren, alles aufzuschreiben für den Theatermacher. Und im Grunde sind die erstmal da, weil er eine Vision, eine Idee hat. Und die sind auch eingeladen, eben ihre eigenen Geschichten als Material hineinzugeben und über sich selbst zu sprechen. Da könnte man auch sagen, das ist auch schon ein bisschen eine Grenzverletzung, also das Private so mit dem Beruflichen zu verbinden oder das zu verlangen. Und der Theatermacher führt dann diese Truppe auch immer weiter hinein in den Wald. Und da gibt es manche, die spüren Widerstände, andere gehen bereitwilliger mit.
Das klingt nach einem Risiko, dem sich diese Gruppe ganz bewusst aussetzt, oder?
Ja, ich glaube, da ist schon ein Risiko dabei.
Also ich weiß nicht, ob ich einfach so auch als Theatermacher oder als Kameramann würde ich nicht automatisch einfach in die Tiefe des Regenwaldes gehen.
Aber das ist ja auch wirklich, also wenn man zum Beispiel guckt, wie Werner Herzog seine Filme gemacht hat, da war das ja manchmal so, dass er mit ganz, ganz vielen beteiligten Statisten, Statistinnen, Laien, Leuten, die am Set gearbeitet haben, da hat er ja Fitzcarraldo, wo sie dieses Schiff über den Berg ziehen wollen, das war ja genau so ein Vorhaben, noch viel größere Dimensionen. Das war ein gigantisches Projekt und das hat auch viel gekostet in jedem Sinne. Da habe ich also eigentlich nichts erfunden. Ich finde, das ist bei mir noch viel harmloser beschrieben.
Die sind jedenfalls nicht einsam, wenn es darum geht, wo sie leben und arbeiten oder auch schreiben, nämlich seit Jahren in New York City. Das ist ja ein Ort, in dem man sozusagen konfrontiert ist mit den verschiedensten Menschen, verschiedenster sozialer Gruppen und Kulturen. Ist es ein guter Ort zum Schreiben?
Ich finde schon. Ich bin da eher zufällig gelandet, aber ich bin eine
Autorin, zufällig in New York landen?
Tatsächlich, ja. Also ich bin da nicht hingegangen, weil ich dachte, ich muss jetzt als Autorin dorthin, sondern das Leben hat mich dorthin gebracht. Ich möchte immer gerne mehr wissen über die Leben anderer, über die Verhältnisse, historische Ereignisse. Und da ist natürlich eine Stadt, die so voller Geschichten und Details und Ereignisse ist, ist da natürlich toll.
Es gibt ja einen sehr berühmten New Yorker, der gerade Präsident der Vereinigten Staaten ist und das Land auch politisch gerade umwälzt. Wie empfinden Sie das Umfeld, in dem Sie schreiben, das politische Umfeld?
Ja, das empfinde ich als beklemmend, als bedrückend. Und ich denke oft darüber nach, ob ja, das Leben, das auf der Oberfläche ist das ziemlich normal dort weitergegangen, in Anführungszeichen normal, für Leute wie mich, auf jeden Fall. Und über diese Normalität, die finde ich manchmal besonders beklemmend, weil ich denke, es sollte jetzt eben nicht so normal sich anfühlen, das Leben dort. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur eine Frage, die die Menschen in den USA beschäftigt oder beschäftigen sollte, sondern ich empfinde ja, die Welt als Ganzes im Moment als eine eher düstere.
Dorothea Emiger, die Trägerin des Deutschen Buchpreises für ihr Buch Die Holländerinnen. Heute Abend wurde er verliehen, kurz vor Beginn der Frankfurter Buchmesse. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, wünsche viel Erfolg natürlich mit diesem
Vielen
Buch
Dank.
Und beim weiteren Schreiben.
Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Dankeschön.
Dorothea Emiger also. Und fragen wir doch Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion. War das eine gute Wahl, der Deutsche Buchpreis an Sie?
Ja, das ist die richtige Entscheidung, weil das ist eine Entscheidung für die Literatur, für die Sprache. Das ist ja ein ganz wilder Roman, ein auch inkommensurabler Roman, obwohl er ganz schmal ist. Der umfasst ja gerade mal 160 Seiten. Und wenn ich erzähle nochmal ganz kurz, worum es geht, also eine Poetikvorlesung, die von der Sprachkrise, von dem Sprachzweifel einer Schriftstellerin erzählt, die wiederum von einer Recherchereise in den Dschungel erzählt, und das alles nur in indirekter Rede, dann mag das wahnsinnig abstrakt nach ganz viel Metaebene klingen. Und das Erstaunliche ist, wenn man anfängt, diesen Roman von Dorothea Emiger zu lesen, dann ist der sofort körperlich erfahrbar. Das ist eine ganz intensive Lektüre. Und deswegen finde ich das eine sehr gute und auch eine gewagte Entscheidung, weil es eben kein Roman ist, wo man sofort das Thema, den Plot so ganz fest klopfen kann. Aber es ist eine Aufforderung an all jene, das Wagnis einzugehen, diesen Roman zu lesen.
Also vielleicht ein indirektes Erzählen, da wird ja viel Konjunktiv gebraucht. Also ein Umweg, davon sprach sie ja auch selbst, der vielleicht manchmal besser zum Ziel führt als das direkte Erzählen.
Das Interessante ist eben, Thomas Hetty, ein Kollege von Dorothea Emiger, der hat mal gesagt, das Glück von Literatur besteht darin, dass man sich einem Zustand, einem Gefühl, einem Wissen ganz nah annähert, aber es nicht wirklich zu greifen bekommt. Und deswegen liest man immer weiter. Und so ähnlich ist es auch in diesem Roman von Dorothea Emiger. Man hat so ein diffuses Gefühl eines Unbehagens, einer Angst. In dieser Begleitung dieser Theatergruppe durch den Dschungel auch immer wieder, wenn diese merkwürdigen Binnenerzählungen erzählt werden. Eine spielt auf so einer Alm und da wird eine Frau gebeten von dem Besitzer dieser Alm, der auf eine Reise geht, auf die Ziegen aufzupassen, überhaupt diesen Hof zu hüten. Und plötzlich fangen diese Ziegen an zu gebären, also in einem unfassbaren Ausmaß, eine nach der anderen. Und all diese Ziegenjungen, die geboren werden, sterben sogleich wieder. Also eine ganz albtraumgleiche Szenerie, die man gar nicht so richtig fassen kann, die einem aber wirklich körperlich angeht.
Wiebke Poromka also über die deutsche Buchpreisträgerin in diesem Jahr, Dorothea Emiger. Und wir werden natürlich auch auf dieser Buchmesse vertreten sein. Dort können Sie auch viele Bücher, viele Autorinnen und Autoren erleben. Im Deutschlandfunk. Das Lenbachhaus in München hat ja immer wieder sehr bemerkenswerte Ausstellungen. Und diesmal ist es gleich eine Gruppenausstellung, die an das Spätwerk von Edel Adnan gewidmet ist. Das ist wirklich ganz bemerkenswert. Tobias Krone hat sich da umgeschaut. Shifting the Silence. So heißt diese Ausstellung.
Die malende Schriftstellerin Edel Adnan und das Münchner Lenbachhaus. Sein Direktor Matthias Mühling hat schon lange eine enge Beziehung zu ihr und ihrer Partnerin Simone Fatal gepflegt.
Als ich mit Simone Fatal zwei Wochen nach ihrem Tod in der Pariser Wohnung war, da lag das Gabriele Münter Buch vom Lenbachhaus auf dem Schreibtisch und hatte so Post-its drin. Also sie hat sich in Vorbereitung unserer Ausstellung sehr mit Gabriele Münter beschäftigt. In dieser einen Zoom-Konferenz hatte sie dann nochmal gesagt, wenn sie dann stirbt, wenn sie dann im Himmel ist, dann möchte sie neben Paul Klee sitzen.
Edel Adnan ist in dieser großen Ausstellung nur eine von knapp 40 Künstlerpositionen und nur mit drei kleinen Gemälden im ersten Raum zu sehen. Grüne, braune und orange Farbflächen von einer anziehend leuchtenden Intensität. Das war's von ihr. Doch mehrere Zitate neben diesen Bildern aus dem Aphorismen-Spätwerk von Edel Adnan umreißen das zentrale Vorhaben dieser Ausstellung. wie dieser Spruch. Die Sammlungsleiterin und Kuratorin Eva Huttenlauch liest ihn vor.
Wir müssen wieder in Verbindung bringen, was Wörter trennten. Dass die Kunst eben das schafft, was mitunter bei der Sprache zu Verständigungsschwierigkeiten oder Missverständnissen führen kann oder Sprache eben auch stark trennen und spalten kann, wie wir es ja auch tagtäglich in den Medien erleben. Die Kunst aber sich auf einer anderen Ebene aufhält und wir alle mit unserer eigenen Wahrnehmung diese Kunst auf uns wirken lassen können.
Wo liegen die Grenzen der Sprache und wo kann bildende Kunst dann weiter sprechen im Sinne von Verständigung, Selbstreflexion und Kritik? Diese Frage richtet das Lehnbachhaus an alle Neuankäufe, die hier zu sehen sind. Da kann es ganz subtile Kunstbotschaften geben, wie die zerschlissenen Schnürsenkel, die links und rechts in einem Gang auf Hüfthöhe angebracht sind. Sie gehörten dem Sohn des slowakischen Künstlers Roman Ondak und irritieren in diesem weißen Museumsbau, ohne dass man die Störung genauer mit Worten beschreiben könnte. Politischer und doch in wehmütiger Poesie kommt die Münchnerin Jana Bilia-Meyer daher. Sie stellt Seiten aus dem Grammatikheft ihrer Mutter Sühal Bilia aus. 1970 mühte die sich als Gastarbeiterin in der deutschen Sprache. Matthias Mühling liest ein paar Sätze daraus vor.
Dieser Mann ist glücklich, obwohl er sehr reich ist, Punkt. Und obwohl dieser Mann sehr reich ist, ist er nicht glücklich, Punkt. Obwohl ich nur wenig Geld habe, bin ich zufrieden. Also mich rührt das sehr an, dass ich so denke, okay, so lernt man Deutsch. Das ist das Integrationsparadigma, das in dieser Zeit gemacht worden ist. Ist so, du wirst nicht reich, aber du bist hier zufrieden. Ne?
Sprache als Medium von Hoffnung und Enttäuschung. Aber auch von Ausschluss und Diskriminierung. Die Romnia-Künstlerin Margojata Mirgatas zeigt mehrere ihrer bunten Textilcollagen. Frauen beim Kochen überm Feuer. Eine Anspielung auf ein früheres Werk der Kunstgeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Eva Huttenlauch.
Und zwar hat Jacques Callot eine Radierungsserie gemacht, in der er Sinti und Roma oder Romnia verunglimpft und als fahrende, plündernde Gruppen zeigt, mit höhnischen Texten versieht. Und Margojata Mirgatas hat diese Radierungsserie genommen und hat die Motive eben mit Textil auf Leinwand gebracht, hat sie stark vergrößert und hat vor allem diese höhnischen Texte wegradiert oder zeigt die nicht. Und damit gibt sie diesen Figuren eine Würde zurück.
Mit dem Raum, und zwar dem eigenen Raum und seinen Subtexten, konfrontiert sich das Lehnbachhaus in dieser mutig, aber schlüssig konzipierten, gut gegliederten Ausstellung selbst. Der Namensgeber Franz von Lehnbach baute hier Ende des 19. Jahrhunderts sein Palais und staffierte es mit schwerem historischem Ornament aus, das heute in manchen Räumen unverändert zu sehen ist. Hier zwischen Bildern von Franz Lehnbachs Ägyptenreise, die man heute unter dem Schlagwort Orientalismus fassen würde, koloniale Opulenz, romantisierte Armut, hängt nun das Gemälde Homme Inconnu von Romeo Mifkana, Jahrgang 1986. Das Selbstbildnis eines schwarzen Künstlers in reich verziertem, orientalisiertem Gewand. Dem klassischen Historienstil des französischen Malers Delacroix.
Romeo konterkariert das, indem er selbst diese Fantasie nochmal aufnimmt, sich da drin einfach einschreibt, sich das aneignet.
Dieses wachfragende Selbstbildnis, es überwindet den pompös sedierenden Geist dieses Raumes.
Sagt Tobi Krone über die neue Ausstellung im Lehnbachhaus in München. Ulrike Timm schaut in die Feuilletons des nächsten Tages.
Ein Held namens Trump, schreibt die Süddeutsche Zeitung, ohne Fragezeichen. Denn es gibt Tage, an denen zählt nur eins. An diesen Tagen zählt nicht, wie verstörend jemand ansonsten ist und auch sein will. Donald Trump bleibt der Präsident, der daheim in Amerika die Demokratie Tag für Tag angreift. Er bleibt der Präsident, für den Werte nur ein Begriff aus dem Geldwesen sind. Aber an diesem Tag ist er der Präsident, der die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln befreit und nach Hause gebracht hat. Seinen Retter könne sich niemand aussuchen. Die Dankbarkeit der Israelis sei so verständlich wie selbstverständlich, schreibt Detlef Esslinger. Aber auch, wohin das alles führen wird, weiß derzeit niemand. Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung meint die israelische Schriftstellerin Seruja Shalev,
Wie absurd das ist. Der Präsident einer fremden Supermacht kümmert sich mehr um die israelischen Bürger als die eigene Regierung. So wie Katar, die Türkei und Ägypten sich weit mehr um die Bewohner des Gazastreifens kümmern als die Anführer der Hamas. Einmal mehr weist sie darauf hin, wie lange sich Netanjahu Verhandlungen verschloss, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Und Shalev hofft, möge bald eine Regierung kommen, die heilen lässt und Versöhnung bringt. Zugleich lässt Zeruja Shalev uns ihr Erschrecken gewahr werden. Bei einem Anschlag 2004 wurde sie schwer verletzt. Nun soll der Drahtzieher dieses Anschlags im Tausch gegen die israelischen Geiseln freikommen. Was, wenn er wieder tötet, fragt sie. Und dann erlaubt sich die israelische Schriftstellerin für einen Moment an diesem Tag einen Traum. Zitat: Vielleicht werde ich versuchen, ihn zu treffen. Vielleicht gelingt es mir, ihn zu überzeugen, dass Terror nicht der Weg ist. Ich weiß, dass das nicht realistisch ist, aber an Tagen wie diesem, an denen ein seit 2 Jahren geträumter Traum endlich in Erfüllung geht, erlaube ich mir, weiter mit euch zu träumen. Es gibt keine Garantie, dass alles gut ausgeht, lesen wir in der Frankfurter Rundschau, bezieht sich aber nicht auf Nahost, sondern ist ein Zitat von Karl Schlögel, dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Er spricht mit der Frankfurter Rundschau über den russischen Krieg in der Ukraine, diplomatische Initiativen, deutsche Soldaten und Vergleiche mit den 1930er Jahren. Und er sagt, für meine Generation war Krieg etwas Fernes, etwas aus den Abendnachrichten. Nun erleben wir den ersten großen Krieg in Europa seit 70, 80 Jahren. Eine neue Wirklichkeit zeichnet sich ab, das ist etwas anderes als die alte bipolare Welt. Aber darin liegt auch die Chance oder Herausforderung, alles neu zu durchdenken und einer Prüfung zu unterziehen. Wichtig ist mir, nicht in Wehleidigkeit zu verfallen, sondern sich der neuen Situation zu stellen. Der Historiker Karl Schlögel in der Frankfurter Rundschau. Was richtig rundum Schönes finden wir in der Welt. Werke der Barockmalerin Michaelina Vautier, erstmals umfassend ausgestellt in Wien. Und siehe da, sie malte selbstbewusster als Rubens, so formuliert es Bernhard Schulz. Und weiter, was die jetzige Wiederentdeckung oder besser Wiederbewusstmachung so beglückend macht, ist der Umstand, dass da keine Gender-Proporzgerechtigkeit geübt, sondern eine Könnerin aus ganz eigenem Recht herausgestellt wird. Zu sehen sind die Werke Vautiers noch bis zum 22. Februar nächsten Jahres in Wien. Kurz noch in die Frankfurter Allgemeine, wo Barbara Stolberg-Riekinger zu Vergangenheit und Gegenwart der Aufklärung schreibt – alles auf 3,5 Spalten. Geschichte im Schnelldurchlauf müssen Sie selber lesen. Aber die Überschrift wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Sie lautet: Schon Maria Theresia hatte ihren Elon Musk.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 14. Oktober. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.